Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Christina Weiß, Publizistin, Professorin für vergleichende Literaturwissenschaft. Guten Tag, Frau Weiß.
Guten Tag.
Sind Sie traurig über den Tod von Hannelore Elsner, dieser tollen Schauspielerin?
Ich bin traurig über den Tod von Hannelore Elsner. Sie war eine tolle Schauspielerin. Ich habe sie persönlich kennengelernt in meiner Zeit als Staatsministerin und sofort einen ganz intensiven persönlichen Draht auch zu ihr bekommen. Sie war sehr belesen und eine wunderbare Gesprächspartnerin. Mhm. Intensiv, wie im Film, auch einfach im alltäglichen Leben.
Und die Filme selbst, inwiefern haben die Sie geprägt oder was haben Sie mitgenommen, wenn Sie aus dem Kino kamen?
Na, vor allem in den Rollen als ältere Frau, in der ungeheuren Rolle in dem Film von Oskar Röhler als Gisela Elsner.
Wo
sie seine Mutter darstellt und eine ungeheure, gnadenlose Intensität in diese Rolle gebracht hat.
Und so eine Brüchigkeit.
Ja, eine Brüchigkeit und auch gar nicht die schöne Frau, sondern die Frau inmitten des Netzwerks von auch katastrophalen Beziehungen in ihrem Leben.
Jetzt bin ich gespannt, wer so in ihre Fußstapfen tritt. Also ob es eine wie sie noch mal gibt.
Es ist natürlich auch die Generation von Frauen, die noch richtig mit der alten Frauenrolle anfangen mussten und sich erst ganz allmählich aus dieser die schöne Frau, die Verführerin herausarbeiten mussten zur intellektuellen Frau, die einfach auch was zu sagen hat in der Gesellschaft, eigenständig.
Ja, gestern ist sie gestorben, Hannelore Elsner. Wir sortieren in dieser Stunde jetzt den Tag. Die Themen von heute, 24. April, sind weit gefächert. Wir sprechen gleich als erstes über die Resolution zur sexualisierten Gewalt, die gestern ja auf Vorschlag der Deutschen bei der UNO verabschiedet wurde. Christina Weiß, hier an meiner Seite in Studio 9, Publizistin, Professorin für vergleichende Literaturwissenschaft, lange Kultursenatorin in Hamburg gewesen und danach Kulturstaatsministerin bei Gerhard Schröder. Insofern kennen Sie sich aus, Frau Weiß, mit politischen Dingen, mit auch was Verhandlung bedeutet im politischen Bereich. Gestern hat auf deutsche Initiative hin der UN-Sicherheitsrat eine Resolution gegen sexualisierte Gewalt in Krisengebieten verabschiedet. Und da ging es ja um Vergewaltigung als Kriegswaffe. Bevor wir gleich drüber sprechen, noch mal ein kurzer Ausschnitt aus einem Bericht von Kai Clement mit diesen zwei wichtigen Momenten gestern im UN-Sicherheitsrat. Da sprachen ja zwei Frauen, zuerst die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad, Irakerin, Jesidin, selbst von Dschihadisten verschleppt und missbraucht. Und sie sagt, es braucht ein Sondertribunal für die Verbrechen an den Jesiden im Irak.
Daesh. Der Islamische Staat hat tausende Jesidinnen versklavt, Mädchen und Frauen, vor den Augen der internationalen Gemeinschaft. Niemand hat sie gestoppt. Die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney hat Nadia Murad zum Sicherheitsrat begleitet.
Excellencies, ladies and gentlemen, this is your Nuremberg moment.
In Erinnerung an die Nürnberger Prozesse gegen Nazi-Verbrechen mahnt Clooney, jetzt sei der Nürnberg-Moment des Sicherheitsrates. Wir erleben eine Epidemie sexueller Gewalt. Gerechtigkeit ist das Gegenmittel dazu.
Bevor wir also die Resolution vielleicht gleich bewerten, einordnen, Frau Weiß, erstmal die Frage, dieser Moment, das war doch ein ganz besonderer Moment, oder? Man hat gesagt, ja, Gerechtigkeit könnte das Gegenmittel sein zur Gewalt.
Das war ein ganz starker Debattenvorstoß erst einmal und dann mit dieser Frauenpower an der Seite ist das natürlich auch eine politische Debatte geworden weltweit, die uns vor Augen geführt hat, wie schwierig Verhandlungen auch dann sein können, wenn wir alle glauben, das ist politisch doch eindeutig, das ist doch eindeutig, dass sexuelle Gewalt nicht als Waffe eingesetzt werden darf und dass die Weltgemeinschaft gemeinsam dagegen vorgehen muss. Dass die Debatte geführt wurde, ist ganz wichtig. Dass dann aber auch so viele Veto-Androhungen, gerade auch von den USA, passiert sind, Das ist natürlich erschreckend.
In der Tat erschreckend. Da saßen also diese beiden Frauen, haben ihr Anliegen vorgebracht und dann konnte die Resolution nicht so verabschiedet werden, wie die Deutschen sie sich vorgestellt hatten, weil es diese Veto-Androhung gab. Da ging es offenbar darum, dass die Amerikaner sich nicht einverstanden zeigen konnten, dass man sagt, ja, Abtreibungen dürfen stattfinden nach Vergewaltigung.
Dürfen, das ja. Ging ja um die Möglichkeit, die Debatte darüber zu führen. Das ist so erschreckend, dass die USA offensichtlich noch nicht mal dieses für sich in Anspruch nehmen wollten. Mhm. Und das ist ja doch eine Debatte, die wahrhaft wichtig ist. Mhm. Das heißt ja nicht, dass jede Frau abtreiben muss, sondern man muss es zulassen.
Ja. Und es soll auch keine Arbeitsgruppe zur Erfassung der Verbrechen geben, die angedacht war. Auch das soll nicht sein. Erstaunlich.
Auch das ist erschreckend, ja.
Ja.
Das ist natürlich die Angst davor, dass einfach noch viel mehr ans Tageslicht kommt, glaube ich, bei einigen Staaten. Mhm. Vielleicht auch bei allen, das weiß ich nicht. Nur wenige arbeiten solche Verbrechen auch wirklich frei für sich auf.
Aber es hat natürlich 2000 ja schon eine Resolution gegeben, in der es um Frauen ging, auch die Beteiligung von Frauen an Friedensverhandlungen. Da ist auch vieles von nicht umgesetzt worden, aber immerhin gibt es diese Resolution. Jetzt hatten ja verschiedene Beobachter schon gesagt, ja, es ist in der Tat vielleicht gar nicht so eine gute Idee, eine neue Resolution zum jetzigen Zeitpunkt einzubringen, weil man mit genau solchem Vetorecht der Amerikaner, Androhung des Vetorechts, rechnen hat müssen. Was meinen Sie?
Das kann kein Grund sein, eine Debatte nicht zu führen. Also ich fand den Vorstoß von Maas sehr respektabel, die Umsetzung auch. Vielleicht der kleine Rückzieher auch, weil es nicht anders geht. Man durfte so eine Resolution auch nicht in Gefahr bringen, dass sie ganz abgelehnt wird. Mhm. Das ist ja nun gelungen. Nun ist sie in der Welt und sie wird immer weiter auch diskutiert werden.
Und so sieht das, glaube ich, auch Christoph Heusgen, UN-Botschafter. Der sagt, das Ergebnis ist letztlich nicht so schlecht, wenn er gefragt wird, ob er diese Resolution als Erfolg betrachtet.
Mit dieser Resolution, wie oft im Leben, gehen wir 10 Schritte voran und einen Schritt zurück. Wir haben in der Tat einiges mehr gewollt, aber wissen Sie, Sie müssen bei Verhandlungen Schritt für Schritt vorangehen und das haben wir hier gemacht.
Das heißt, so laufen Verhandlungen?
So laufen Verhandlungen. Wenn man nur einen Schritt zurückgehen muss, ist das oft sogar ein großer Sieg. Und nun muss man sehen, dass der UN-Sicherheitsrat ja auch nicht unbedingt eine Versammlung demokratischer Völker ist. Mhm. Also da ist einfach sehr, sehr viel und wahrscheinlich sehr oft immer wieder neu anzustoßen, bis eine Verabredung weltweit stattfinden kann.
Die Russen und die Chinesen haben sich enthalten, aber die Franzosen waren dann ja nachher sehr deutlich. Da hat die französische Regierung gesagt, man sei konsterniert über die Haltung der USA und es sei bedauerlich, dass bei einer Resolution zur sexuellen Gewalt eben Vetodrohungen formuliert worden seien. Finde ich letztendlich aber auch gut, dass man dann das so klar formuliert.
Das finde ich auch. Ich habe sogar erschreckend gesagt. Bedauerlich ist ja sogar noch eine diplomatische Formulierung. Aber das ist schon für die USA ein Zeichen an uns, dass die USA im Augenblick offensichtlich nicht in der Lage ist, wirklich offene Debatten zu führen.
Sagt Christina Weiß, ehemalige Kulturstaatsministerin, hier zu Gast in Studio 9. Und jetzt soll es um Politik gehen. Am 26. Mai nämlich ist Europawahl, also in einem Monat. Und was sagen die Umfragen? Die Umfragen sagen, dass die Mehrheit der Deutschen keinen einzigen der Spitzenkandidaten kennt. Überrascht Sie das, Frau Weiß?
Das überrascht mich nicht. Wobei ich glaube, dass doch sehr, sehr viele die jetzige Justizministerin kennen, die ja kandidiert. Und es ist trotzdem ein Problem, dass die Nationalstaaten überall das Europäische Parlament nicht als Konkurrenz zu stark werden lassen wollen. Und dass die Wahlen zum Europäischen Parlament ganz speziell nicht so hoch geschätzt und hoch debattiert werden, wie das vielleicht sein sollte.
Mhm. Wenn wir mal ins Detail gehen, Spitzenkandidat von CDU und CSU ist Manfred Weber und der ist ja nicht nur Spitzenkandidat der Union, sondern tritt auch europaweit an der Spitze der EVP an, will Kommissionspräsident werden. Nur jede vierte Deutsche kennt ihn. Sie sagen, das darf so nicht sein. Woran liegt's denn?
Na, Herr Weber bringt sich offensichtlich jetzt ja 5 Wochen vorher auch richtig in Position, indem er wirklich auch politischen Themen klar Stellung bezieht und auch seine Ziele artikuliert und auch seine Kämpfe schon artikuliert. Das Blöde ist, dass die Bürgerinnen und Bürger ja eben die Kandidaten für das Europäische Parlament wählen, eigentlich durch die Partei, aber die den Zuschnitt des Europäischen Parlaments bestimmen, mitbestimmen. Die Kommission aber wird natürlich vom Europarat, das heißt von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder gewählt. Da ist diese Kluft zwischen dem Europäischen Parlament und Europarat und Kommission, die ist sehr groß. Und ich bin schon seit längerem der Meinung, dass es unglaublich heilsam wäre, wenn die europäischen Staaten sich mal in einer Klausur unter viel Fachberatung überlegen würden, ob man mit den europäischen Gremien, die bestehen, etwas anders umgehen kann, wenn man das nicht will, wenigstens eine andere Publizität, also eine andere Art der Debatte über Europa, warum Europa auch für die Nationalstaaten wichtig ist, eine solche Debatte völlig neu führt.
Und wie könnte man das ganz konkret tun?
Also man muss zunächst einmal einfach auch jüngere Leute zu Wort kommen lassen mit ihren Visionen. Ich vermisse das sehr, denn jemand, der jung in der Politik ist, hat ja immer noch den erfrischenden Zugang, dass er sich eben Utopien erlauben kann und sagen kann, warum verändern wir das nicht? Dann sagen die Alten immer, das haben wir seit 20 Jahren probiert, das geht nie. Das ist aber genau das Schrecklichste aller politischen Argumente. Hm. Und zum Beispiel das Nachdenken darüber, warum interessieren sich die Wählerinnen und Wähler überall europaweit gar nicht wirklich für die Kandidatinnen und Kandidaten fürs Europäische Parlament.
Ja, die Frage muss man in der Tat stellen. Ja. Wir wollen sie jetzt mal nennen. Für die FDP ist also die jetzige Generalsekretärin Nicola Beer, tritt sie an. Für die Grünen, ganz unbekannt, ist Franziska Keller, kennen nur 7% der Menschen in Deutschland, der Befragten. Sven Giegold kennen nur 6%, auch für die Grünen. Und für die Linken tritt an Özlem Alef Demirel, die kennen immerhin 15%. Und Martin Schirdewan kennen nur 4%. Tja, also das sind die Namen. So wenig Menschen kennen diese Namen, obwohl die Wahl so wichtig ist.
Ich glaube, dass die Menschen auch eher die Parteien wählen oder die Richtungen. Trotzdem ist es ein Fehler, wenn die Kandidatinnen und Kandidaten sich nicht in die öffentliche Diskussion begeben. Mhm. Also es sind noch 5 Wochen Zeit. Man muss das auch nicht zu früh machen. Ja. Aber ich kann nur hoffen, dass da auch noch ein wirklicher Bürgerdialog beginnt. Auch ja nicht nur um die Wahl, sondern auch, was sie erreichen wollen im Europäischen Parlament für Europa und damit natürlich auch für die Nationalstaaten.
Und es gibt ja außer Manfred Weber noch 2, die doch bekannt sind. Für die SPD nämlich ist Katharina Barley ja die Spitzenkandidatin, die jetzige Justizministerin. Und dann gibt es Jörg Meuthen von der AfD. Und da gibt es noch einen interessanten Aspekt. Nur er, einer von 9 Spitzenkandidaten, kommt bei den Wählern der AfD, also der eigenen Partei, auf einen Bekanntheitsgrad von mehr als 50%, nämlich 54%. Also bei den eigenen Wählern, da ist er der Einzige.
Die haben allerdings auch schon intensiver debattiert über ihn
Europa
als Kandidaten.
Und ihn als Kandidaten, ja, genau. Ja. Tja, interessant. Also gerade interessant auch, weil Sie ja sagten, Manfred Weber bringt sich ins Gespräch, war jetzt auch gerade in Athen, hat das EVP-Wahlprogramm dort vorgestellt und hat da ja auch einige Thesen. Also zum Beispiel EU-Grenzschutz soll gestärkt werden, will unter anderem einen Baustopp von Nord Stream 2 also forcieren oder sich dafür einsetzen. Also es gibt ja durchaus Dinge, die sind eminent wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
Und die sind natürlich auch in Deutschland außerordentlich strittig, gerade strittig. Nord Stream 2, ja. Wo sich Deutschland ja eine spezielle Bevorteilung erhofft. Aber die Abhängigkeit von Russland kann auch eine große Benachteiligung sein.
Bis 2031 soll klar sein, wo der Atommüll entgelagert wird. Der Atomausstieg ist ja beschlossene Sache, aber der Müll wird uns bleiben. Christina Weiß hier zu Gast, Journalistin, Publizistin, auch ehemalige Kultursenatorin in Hamburg. Frau Weiß, so vor der eigenen Haustür möchte man den Atommüll nicht gerne haben, ne?
Das ist natürlich das Problem. Keiner möchte den
Atommüll
vor der oder neben der Haustür haben. Trotzdem ist natürlich auch darüber zu sprechen, wie man ihn einigermaßen sicher unterbringen kann. Und das muss auch bewiesen werden, das muss auch durch Fachleute diskutiert werden. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man die Sicherheit überprüfen, die jetzt noch gilt vielleicht? Und was ist in 100 Jahren, was ist in 1000 Jahren? Also man braucht da schon einen genauen Fahrplan, um die Sicherheit der Unterbringung dieses Mülls zu garantieren. Und der Fahrplan kann nicht darin bestehen, wie beim Plastikmüll, dass man ihn einfach ins Ausland verfrachtet.
Ja, in der Tat. Und jetzt wird also gesucht in Deutschland, wo kann der Ort sein. Wenn dann rausgefunden wird, welches der Ort ist, dann muss man es akzeptieren. Und daher ist es wichtig, dass dieser Prozess unter Bürgerbeteiligung stattfindet. Und da gibt es eben das nationale Begleitgremium. Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit veranstaltet Infoabende, Überschrift Endlager gesucht, und der erste Infoabend findet heute Abend in Kiel statt. Da ist natürlich jetzt die Frage, hilft das wirklich, meinen Sie, so ein nationales Begleitgremium und ein Bürgerdialog, kann das helfen in dieser Diskussion?
Ja gut, die Bürgerdialoge sind natürlich wichtig. Man kann das nicht einfach machen, ohne auch wieder die öffentliche Debatte zu führen, was das eigentlich bedeutet auch. Also kein Bürger, keine Bürgerin möchte das haben. Die werden auch nicht entscheiden, wo es sein soll. Aber sie müssen wenigstens informiert werden darüber, was wie sicher möglich ist. Und irgendwann wird die Politik entscheiden müssen.
Mhm. In der Tat. Wir hören mal Bettina Gebel, mit der wir heute früh in Studio 9 gesprochen haben. Die ist selbstständige Unternehmerin und ist Mitglied in diesem nationalen Begleitgremium. Sie sagt natürlich auch, also Enthusiasmus ist da nicht zu erwarten, wenn man sagt, hier oder da wird das Endlager sein, aber...
Ich glaube, das, was erreichbar sein kann, ist, dass man hinterher sagen wird, ja, das Verfahren war offen. Es gibt hier ein Vertrauen in die handelnden Institutionen. Es gab ein totales Novum. Das Nationale Begleitgremium ist ein solches Novum, ein unabhängiges Gremium zu institutionalisieren, das den ganzen Prozess begleitet, immer auch reflektiv begleitet. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was, ich möchte schon fast sagen, in unserer Sprache, in der Marketingsprache, fast schon ein disruptiver Ansatz ist. Das erfordert ein ungeheures politisches Umdenken, das zuzulassen überhaupt. Also hier Bürger mit reinzunehmen, die eine Stimme bekommen, die sozusagen tatsächlich das Ohr am Verfahren haben.
Na, man könnte natürlich gleichzeitig auch sagen, wenn man die Bürger nicht beteiligen würde, dann kann man schon absehen, welche Proteste es geben wird.
Ja, es ist ja doch ein Unterschied zwischen diesem Gremium, was wirklich aus Fachleuten besteht und was auch beratend wirkt, und den Bürgerinnen und Bürgern, die einfach nur sagen, auf gar keinen Fall, also ohne zu reflektieren oder sagen, irgendwo, aber nicht bei mir. Mhm. Also dieses Gespräch ist in der Tat was sehr Neues, dass die Politik zusammen mit Fachleuten in diese Bürgergespräche geht und es nicht auf diese diesen Kampf zwischen Politik und Bürger drauf ankommen lässt.
Also um es nochmal genau zu sagen, dieses nationale Begleitgremium ist eine unabhängige Ombudsstelle zur Begleitung der Endlagersuche.
Richtig.
Genau. Und auch dieses, wenn ich es richtig verstehe, Begleitgremium tritt dann in Kontakt und in Dialog mit den Bürgern, zum Beispiel heute Abend in Kiel.
Eben beratend mit der Politik, aber auch informierend
gegenüber
mit den
Bürgern.
Den Bürgerinnen.
Ja. Ich meine, dieser Entscheidungsprozess hat ja ganz viel mit Geologie zu tun. Also es geht ja darum, in welchem Gestein, Salz, Ton, Granit halte ich, lässt sich der Müll am besten lagern. Und da gibt es jetzt eben tatsächlich die Frage, also da werden die Geologiedaten aus den Ländern abgerufen, wo kann das sein? Und es scheint ja so zu sein, dass die Bayern schon gesagt haben, also bei uns nicht.
Das wird wahrscheinlich, das werden alle sagen irgendwann an einem bestimmten Punkt. An einem bestimmten Punkt muss entschieden werden nach Sachlage. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, das muss auch regelmäßig überprüft werden. Also da muss es auch eine Zusicherung geben, dass das nicht einfach jetzt 1000 Jahre unbemerkt bleiben kann. Man muss schon gucken, was geschieht, also gibt es plötzlich eine Erdbebengefahr oder eine Überschwemmungsgefahr, oder auf solche Dinge wird man ja reagieren müssen.
Ja, muss man alles mit bedenken, denn der Atomausstieg ist in Deutschland beschlossene Sache und der Müll muss irgendwo gelagert werden. Christina Weiß hier zu Gast in Studio 9. Der 24. April, dieser heutige Tag, den wir hier sortieren, das ist ja der Tag, an dem die Armenier und viele andere Menschen in Europa der Massaker gedenken. Es sind ja bis zu 1,5 Millionen Armenier durch osmanische Truppen umgekommen, während des Ersten Weltkriegs ermordet worden. Ein Tag, an dem sich die Frage stellt, wie eigentlich die Schulen in Deutschland mit diesem Thema umgehen. Es ist so, dass kein Lehrer diesen Völkermord in der Schule behandeln muss, aber man kann es tun. Wären Sie Lehrerin, Frau Weiß? Wären Sie Lehrerin? Würden Sie es dann tun?
Unbedingt. Gerade in dem Konfliktfall, dass die Türkei das ablehnt, es als Völkermord zu bezeichnen, Deutschland aber oder der Deutsche Bundestag beschlossen hat,
2016.
Es gilt als Völkermord, muss es behandelt werden, weil wir eben in den Schulen sehr, sehr viele Migrantenkinder haben. Und die müssen darüber informiert werden, wie Deutschland das wertet und müssen aber, finde ich, wenn sie türkische Eltern und Großeltern haben, auch darüber informiert werden in der deutschen Schule, wie das die Türkei sieht und wie der Konflikt ist, damit sie in der Familie diesen Konflikt auch aushalten können. Mhm. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass die Schulen genau über solche Konfliktfälle informieren.
Aber natürlich kann es sein, dass dann dieser Konflikt, wenn er zur Sprache kommt, auch wiederum zu Konflikten unter den Schülern führt. Wenn dann zum Beispiel ein armenischstämmiger und ein türkischstämmiger in Konflikt geraten.
Aber wenn wir Konflikte dauerhaft vermeiden, dann sind sie nicht vom Tisch, sondern werden immer verhärteter, weil sie nicht aussprechbar werden an einem bestimmten Punkt. Mhm. Wir leben in Deutschland und wir haben die Meinungsfreiheit, wir haben eine Verpflichtung zur offenen Information über geschichtliche Sachverhalte in den Schulen. Und wir müssen das leisten. Ich kenne aus meiner Zeit als Staatsministerin und der Debatte über die Raubkunst, habe ich einige Erfahrungen gesammelt über russische Schulbücher und die Darstellung des Vaterländischen Krieges dort. Und so etwas darf sich Deutschland nicht leisten. Also eine einseitige Perspektive, der haben wir abgeschworen. Und die Vielfalt der Perspektiven erzeugt Konflikte, die aber durchaus fruchtbar sein können. Auch, glaube ich, in den türkischen Familien und ich denke auch unter den Schülerinnen und Schülern.
Also fruchtbar sein können, weil man eben unter anderem dann auch feststellt, dass es eben unterschiedliche Geschichtsbilder gibt.
Genau, und dass die, dass die Geschichtsbilder unterschiedlich sind, dass die Wertungen unterschiedlich sind und dass die offene Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte ein ganz wichtiges Element ist, um eine vernünftige Zukunft zu gestalten.
Die Türkei, haben Sie schon gesagt, weigert sich, diesen Völkermord als solchen anzuerkennen. Und jetzt ist es wohl so, dass die türkische Gemeinschaft in Deutschland mehrfach gefordert hat, diese Verbrechen unter dem Label Genozid nicht im Unterricht zu behandeln. Also dann ist auch die Frage, wie man es tut, welche Begriffe darf man verwenden, welche nicht.
Deswegen ist die Darstellung beider Sichtweisen unbedingt
so wichtig,
erforderlich.
Ja. Aber kann man so eine Forderung dann so stehen lassen? Gut, man muss sie erstmal so stehen lassen, aber sollte man ihr nachkommen? Nein.
Die Forderung, nicht darüber zu sprechen, der darf man nicht nachfolgen. Mhm. Aber natürlich muss man wieder über diese Forderung sprechen, mit denen, die sie stellen.
Es ist wohl so in den Schulen, dass es einige Lehrer gibt, die sich eben sehr für dieses Thema interessieren, das dann auch wirklich behandeln wollen, auch in die Tiefe gehen wollen, aber sagen, eigentlich haben wir dazu keine Zeit, weil es eben auch sehr viel um den Holocaust geht und wenn dann noch Unterrichtsausfall dazukommt oder so, dann ist sozusagen dieses Thema nicht an vorderster Stelle.
Die Zeitfrage ist sicher eine Ausrede. Das gilt für viele Themen in der Schule. Man muss nicht alle Themen bis ins allerletzte Detail ausführlich darstellen. Man muss sie aber ansprechen und vielleicht hat man in dem einen oder anderen Fall auch grandiose literarische Vorlagen, die die Zeit verständlich machen, auch für Schülerinnen und Schüler, ohne dass sie einfach nur mit Fakten bombardiert werden.
Also Sie sagen, Ausrede gibt's da nicht.
Nein.
Christina Weiß, hier zu Gast in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur, frühere Kulturstaatsministerin. Ich habe heute früh doch schon sehr geschmunzelt, Frau Weiß, als ich hörte, dass sich heute ein Mann vor dem Kölner Amtsgericht verantworten muss. Also gut, Prozess ist natürlich nicht zum Schmunzeln, aber was hat er getan? Er hat ein paar Werke aus der Altpapiertonne von Gerhard Richter geklaut und dann hat er sie verkaufen wollen. Ist das wirklich zum Schmunzeln? Ist doch eine kluge Geschäftsidee.
Das ist überhaupt nicht zum Schmunzeln, das ist richtig echt kriminell, würde ich sagen. Ich habe das gehört, als die Tat stattfand. Und habe mich sogleich ungeheuer aufgeregt, weil ich glaube nicht, dass die Zeichnungen oder Arbeiten zufällig gefunden wurden. Ich glaube, dass die durchaus mit der Absicht entwendet wurden, sie zu verkaufen.
Also Sie glauben, er hat praktisch vor der Tonne gelauert und gedacht, vielleicht wirft der Herr Richter mal in seinem Atelier was weg und dann kann ich daraus Geld machen.
Jeder Künstler wirft etwas weg und Gerhard Richter ist einer der höchst gehandelten Künstler auf dem Kunstmarkt. Das weiß man und man weiß auch, dass er nicht nur hoch gehandelt ist, er hat sich einfach so grandios verkauft, obwohl er auch eine grandiose Kunst macht, aber er hat immer wieder Arbeiten auch, die doppelbötig sind und auf der Oberfläche sehr gut gefallen, dass man sie auch gerne kauft und gerne
gefällig
aufhängt.
Ja, ja.
Ja, gefällig ist mir jetzt schon zu abwertend, aber für den Kunstmarkt, der hat dafür natürlich genau diesen Marktinstinkt. Und ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass man Abfallprodukte gerne entwendet, um sich da dran zu hängen. Und das halte ich aber für katastrophal, weil es auch die Freiheit der Kunst so grauenvoll missbraucht. Ein Kunstwerk, wenn ich das mal sagen darf, ein Kunstwerk ist eigentlich erst ein Kunstwerk, wenn ein Künstler sagt, das ist mein Kunstwerk. Es also dazu macht. Wenn er es wegwirft, ist es nichts anderes als eine Skizze. Und es ist ja schon vorgekommen in der Kunstgeschichte, dass Freunde oder auch Familienmitglieder Verbote oder weggeworfene Skizzen von Künstlerinnen und Künstlern bewahrt haben. Zum Beispiel Kafkas Tagebücher sollten vernichtet werden nach seinem Willen. Sein Freund Max Brod hat sie nicht vernichtet. Zum Glück der Kafka-Rezeption. Aber wenn man sie entwendet, um sie auf dem Markt zu Höchstpreisen umzusetzen, ist das einfach kriminell und zerstört auch die Kunst.
Verstehe. Also Sie würden aber nicht sagen, dass Gerhard Richter vielleicht dann das hätte zerstören sollen und nicht einfach so in den Müll tun, weil damit kann man nicht rechnen, dass sowas passiert.
Nein, auch ein Künstler wie Gerhard Richter, ich kenne ihn persönlich, der rechnet mit sowas nicht. Also so argwöhnisch zu sein, das passt gar nicht zur Künstlerexistenz. Umso empörender ist es. Also wenn nun Künstlerinnen und Künstler alles, was sie nicht veröffentlicht haben wollen, akribisch vernichten müssen,
damit das nicht in falsche Hände gerät.
Das geht nicht.
Verstehe. Gerhard Richter hatte ja gesagt, er will jetzt eigentlich gar nicht, dass der Angeklagte wirklich bestraft wird, aber er will eben nicht, dass diese Werke in Umlauf kommen, denn sie sind eben missraten, sagt er.
Es sind keine Kunstwerke von Gerhard Richter, weil er sie nicht akzeptiert hat.
Aha. Vielleicht ist er auch ein klein bisschen streng mit sich.
Nein, der ist nicht streng mit sich. Ich finde das sogar sehr, sehr tolerant, dass er nicht an der Strafe interessiert ist. Nein, er ist daran interessiert, wie jeder Künstler, um Gottes Willen, auf der ganzen Welt, also ein Künstler produzieren unendlich viele Entwürfe und entscheiden sich dann für einen als Kunstwerk. Und das wäre eine Katastrophe, wenn das Usus würde im Kunstmarkt. Es ist allerdings auch schon Usus. Man hat auch von historischen Künstlerinnen und Künstlern schon Werke verkauft, die der Künstler nicht unbedingt freigeben wollte. Es ist ein Usus dann, wenn die Kunst zur Ware wird. Und das kann ich nur hoffen, dass sie das so weitgehend wie möglich noch vermeidet, nur Ware zu sein, sondern immer auch Kunstwerk zu sein, was immer auch sperrig ist.
Immer auch sperrig, aber es ist tatsächlich so, es gibt ja von den alten Meistern manchmal Skizzen, die dann auftauchen, die wirklich Großes uns auch noch an Wissen vermitteln können, wie er gearbeitet hat, mit wem er zusammengearbeitet hat und so. Hier geht es um 4 übermalte Fotografien.
Ja. Es waren eben früher oft gute Freunde, Objekte, was immer es waren, die Entwürfe vor der Zerstörung gerettet haben. Aber eher zu Forschungszwecken oder für Museen aufbewahrt haben.
Oder aus großem Respekt.
Oder aus großem Respekt, aus persönlicher Liebe auch, weil man lieber dann auch eine kleine Skizze bei sich zu Hause hat, als gar nichts.
Verstehe. Also Sie sagen nicht eben aus diesem Motiv des Geldmachenwollens.
Ja, das
ist so verwerflich.
Das
sagen
Motiv
Sie.
Ist definitiv verwerflich und kriminell.
Christina Weiß, Publizistin, Professorin, lange Kultursenatorin in Hamburg gewesen und Kulturstaatsministerin bei Gerhard Schröder. ist hier an meiner Seite. Wir haben den Tag sortiert, diesen Apriltag. Und wir sind gerade in einer Woche, die nennt sich oder die ist herumgruppiert um einen Fashion Revolution Day. Und da geht es an das Gedenken an einen Fabrikeinsturz in Bangladesch in 2013. Wir erinnern uns vielleicht noch, das war, als wir aufmerksam wurden auf diese Bedingungen, unter denen da Textilien hergestellt wurden. Warum ist Ihnen das so wichtig, Frau Weiß, da nochmal drüber nachzudenken?
Damals sind fast 3000 Frauen ums Leben gekommen. Frauen, die unter unwürdigsten Bedingungen eben die Kleider fabriziert haben, die wir dann hier ganz billig einkaufen. Das Thema Billigware ist in der Modebranche ja besonders akut geblieben bis heute. Und es ist sehr notwendig, dass man immer wieder sich darauf besinnt, wie ist die Wertschöpfungskette eines Produktes, das wir kaufen? Und wenn diese Wertschöpfungskette nicht in Ordnung ist, dürfen wir das Produkt auch nicht kaufen.
Ist natürlich die Frage, ob wir jetzt ganz, sage ich mal, politisch korrekt angezogen sind. Müssen wir noch mal hinterfragen, oder? Das jedes einzelne richtig, Kleidungsstück, was wir jetzt am Leib tragen.
Ich würde schon von mir das sagen, dass ich da einkaufe, wo ich auch weiß, es wird in Europa produziert.
Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Ich danke auch.
Und wir hören jetzt die Nachrichten und danach geht es weiter im Programm mit dem Länderreport. Da geht es um die Region um Cottbus und um die Milliarden für den Strukturwandel im dortigen Braunkohlerevier.